kenne einen Mann, der nichts mehr hat. Er erzählte mir davon, wie sein Haus abbrannte, wie er 6 Wochen im Koma lag und wie er alles verlor, was er besaß. Da sagte er, jetzt habe ich ein Loch in meiner Hosentasche, ein Loch in meinem Hemd, eine ganze Menge Ärger. Er sagte, jetzt ist das Geld weg, aber das Leben geht weiter. Nur es fehlt mir, wie ein Loch im Kopf. Ich kenne eine Frau mit einer Menge Kinder am Rockzipfel und einem Baby auf dem Schoß. Eines Tages ging ihr Mann die Zeitung holen, aber der Mistkerl kam nie mehr zurück. Sie musste das Haus abbezahlen, die 4 Kinder großziehen, sie vor dem bösen Wolf beschützen. Sie sagte, er hinterließ ein Loch in meinem Herzen, ein Loch in einem Versprechen und ein Loch im Bett neben mir. Jetzt ist er weg, das Leben geht weiter, aber er fehlt mir, wie ein Loch im Kopf. Jetzt haben wir Löcher in unseren Herzen, Löcher in unserem Leben. Wir alle haben Löcher. Das singt der Sänger Passenger, den ich sehr gerne höre, in seinem Lied Holes. Und das hier war die deutsche Übersetzung von mir davon. Löcher. Wir alle haben Löcher in unserem Leben. Löcher sind das, was fehlt. Es kann die Gesundheit sein, die wir verloren haben, die Umarmungen, die wir im Moment nicht bekommen können, die Kinder, die wir vielleicht nie kriegen konnten, die wir uns gewünscht haben, vielleicht auch einfach nur die guten Noten, den Arbeitsplatz, den wir nicht finden können, die beste Freundin, die wir nie hatten, die innere Leere, die wir fühlen, den Schmerz, weil da irgendwas fehlt. Wegen Arbeitslosigkeit, wegen Krankheit, wegen Ablehnung, wegen Einsamkeit, wegen Traurigkeit, egal was es ist. Ich glaube, jeder kennt das. Mal mehr, mal weniger. Aber wenn es mehr wird, dann kann es sein, dass diese Löcher uns verschlucken, dass wir in sie hineinfallen. Und professionell nennt man das dann Depression. Ich musste denken an die schwarzen Löcher im Universum und ich habe das mal gegoogelt, mich ein bisschen damit beschäftigt, weil das sind tatsächlich, wie man sagt, Überreste von großen Sternen gewesen. Also eigentlich mal was Wunderschönes, die jetzt aber gestorben sind. Und diese schwarzen Löcher saugen die Materie, alles, was ihnen nahe kommt, ein. Sie wird komprimiert, noch schwerer, zusammengedrückt, verschluckt. Und diese schwarzen Löcher fressen sozusagen auch das Licht. Darum sind sie so gefährlich, weil man sie nicht sehen kann. Und laut Wikipedia sind diese schwarzen Löcher etwas, in das Materie nur hineinfallen, aber nicht mehr herauskommen kann. Und das ist die große Gefahr mit den schwarzen Löchern. Denn alles in unserem Leben geht irgendwann kaputt. Unsere Unschuldigkeit, die Treue von unseren Freunden, unsere Familie, unsere Gesundheit, unsere Hoffnungen. Es werden schwarze Löcher kommen. Die Gefahr der schwarzen Löcher ist, dass in unserem Leben ganz schnell Bad Input zu Bad Output führt. Ich habe das im Kinderheim erlebt. Ich habe mit Kindern gearbeitet, die zum Teil vernachlässigt wurden, die misshandelt wurden, die Hass, Gewalt oder einfach nur Gleichgültigkeit erlebt haben, Ausgrenzung. Und ich habe gesehen, wie das ganz oft dazu geführt hat, dass die Kinder das, was sie selbst bekommen, was sie gehört und was ihnen gesagt wurde, an andere Kinder genauso weitergegeben haben. Oder natürlich auch an die Erzieher. Der ganze Hass, die schlechten Worte, diese Ablehnung, dass sie diesen Schmerz genauso an andere weitergegeben haben und genau das Gleiche getan haben, was mit ihnen getan wurde. Die Gefahr des Negativen in unserem Leben ist, dass es die Macht hat, uns zu traurigen, selbstbezogenen, gereizten, einsamen, bitteren, negativen, gottesfernen Menschen zu machen. Dass dieser Frust, diese Wut uns dazu bringt, uns selbst zu zerstören oder andere Menschen zu zerstören. Und dieses Schwarze kann manchmal unser Licht aufsaugen, unsere Freude, unsere Dankbarkeit, die Liebe zu den Menschen um uns herum, unsere Freude über unsere Erlösung, unser Gefühl von Freiheit. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann uns davor bewahren, in die schwarzen Löcher unseres Lebens hineingezogen und von ihnen zerstört zu werden. Wie kommen wir da wieder heraus, wenn wir da reingefallen sind, wenn wir in Depression, in Wut, das Gefühl von Leere oder Verzweiflung hineingefangen genommen wurden? Und wenn wir das Böse in unserem Leben schon nicht verhindern können, wie oder was kann dann die Macht des Bösen über uns brechen? Dieser Frage möchte ich heute gerne nachgehen. Ich möchte dazu gerne drei Bibeltexte mit Ihnen lesen. Der erste steht in Römer Kapitel 12 im Neuen Testament. Im Römerbrief von Paulus geschrieben. Und dort sagt Paulus in Vers 21: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist schon ein sehr starker Text. Ich möchte gerne noch einen zweiten hinzufügen, der auch von Paulus geschrieben wurde, der im Epheserbrief steht. Noch ein bisschen weiter hinten. Epheser Kapitel 5, Vers 20. Ein, wie ich finde, noch viel provokativerer Text. Denn dort sagt Paulus: Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und als letzten Text möchte ich gerne Psalm 50 vorlesen, weil dieser diese beiden Aspekte, diese Macht des Bösen und die Dankbarkeit zusammenbringt. In Psalm 50, Vers 23. Denn dort sagt Gott: Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Wer mir dankt, der macht damit den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Ich glaube, dass uns Danke sagen im Leid am schwersten fällt. Ich weiß nicht, ob Sie diese Sheep World Postkarten oder Kalender oder Bettwäsche oder was es inzwischen auch alles von diesem Motiv gibt, mit diesem Schaf kennen, das sagt: Ohne dich ist alles doof, Blümchen doof, Sonne doof, was auch immer, Buch doof, alles doof, weil wenn du fehlst, dann ist alles doof. Und Sie kennen es bestimmt auch. Es kann eine kleine Bemerkung sein, die uns den ganzen Abend verdirbt. Vielleicht eine dreckige Wohnung oder ein dreckiges Hotelzimmer, was uns den ganzen Urlaub verdirbt. Es kann ein Schicksalsschlag sein, der uns jahrelang traurig sein lässt. Oder einen Menschen, den wir verlieren und wir sagen, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Ich weiß nicht, warum es psychologisch so ist, dass eine kleine Menge Schmerz ganz schnell so viel Gutes in unserem Herzen überwiegen kann. Und wie schnell sagen wir: Ohne diese eine Sache ist alles doof. Ich kenne das von mir. Aber es ist nicht neu. Und ich würde gerne noch einen Text mit Ihnen lesen aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 11. Und zwar ist das die Situation, wo Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat sie rausgeholt von Unterdrückung, von harter Arbeit, die immer härter wurde, von einem eigentlich nicht lebenswerten Leben, wie man denken sollte. Das Volk Israel hat geschrien zu Gott mit der Bitte, sie zu befreien. Und er sagt ihnen: Ja, ich helfe euch, ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt, ich mache alles gut. Auf dem Weg dorthin durch die Wüste gibt er ihnen Manna, Brot vom Himmel, das fällt. Er sorgt dafür, dass ihre Kleider und ihre Schuhe nicht zerschlissen werden. Er gibt ihnen, was sie brauchen. Aber was sagen sie? In 4. Mose 11, Vers 4 steht: Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten. Und so klagten auch die Israeliten von Neuem: Wer gibt uns Fleisch zu essen? Jammerten sie. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Sie sind frei, frei von Sklaverei. Aber sie haben keine Gurken, keine Melonen, keinen Knoblauch. Und darum ist alles andere nichts wert? Ich weiß nicht, wie es Gott an dieser Stelle ging. Aber ich habe das erlebt, als ich im Flüchtlingsheim gearbeitet habe, vor einigen Jahren mit ungefähr 30 jungen Männern aus Afghanistan. die ihr Heimatland verloren hatten, die ihre Familien verloren hatten, die in einer schwierigen Situation waren, hier ganz neu in Deutschland. Und wir haben alles getan, um ihnen irgendwie in ihrem ganzen Schmerz und Durcheinander zu helfen. Wir haben mit ihnen Hausaufgaben gemacht, wir haben Kleidung gekauft, wir haben Ausflüge gemacht, wir sind in Urlaub gefahren, wir haben sie im Fußballverein angemeldet, wir haben ihnen Fahrräder besorgt. Alles, was man sich irgendwie nur so von unserer Seite her denken konnte. Wir haben ihnen afghanisches Essen gekocht. Und ich weiß noch, wie eines Tages mein Bezugsjugendlicher zu mir kam und gesagt hat, Ronja, ich bin so sauer. Warum ist mein Zimmer eigentlich weiß und nicht gelb gestrichen? Ich wünsche mir, dass wir es gelb streichen. Wir waren am Renovieren. Warum habe ich noch immer nicht die gleichen Möbel wie die anderen? Warum hängt bei mir kein Spiegel? Warum habe ich ein gebrauchtes Mountainbike für 200 Euro bekommen? Ich möchte was Teureres, was Schickeres. Ich habe dir schon 10-mal gesagt, ich möchte eine Lederjacke haben und einen Laptop möchte ich auch. Ich weiß nicht, was das mit Ihnen gemacht hätte, aber ich war richtig sauer, weil ich dachte, ist es nicht genug, dass wir Tag und Nacht alles tun für euch, alles, was irgendwie Menschen möglich ist. Aber nein, da ist kein Laptop, den hatte ich in meinem Alter auch, in deinem Alter auch nicht. Ja, und das Mountainbike ist mit 200 Euro nicht teuer genug. Undankbarkeit und diese Erwartungshaltung tut demjenigen, der für jemanden sorgt, sowas von weh. Und das ist so hässlich. Und gleichzeitig, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich dabei ertappt, dass ich auch nicht anders denke. Wie oft komme ich zu Gott und sage, Gott, ich brauche noch das und das und das und das und das und dann bist du gut und dann werde ich glücklich sein und dann werde ich dir danken? Ich glaube, ich bin ganz oft so. Ich glaube, es gibt zwei Haltungen, für die wir uns in diesem Leben entscheiden können. Das eine ist diese Erwartungshaltung. Mehr, mehr, was Besseres. Und erst wenn es mehr gibt, dann werde ich dankbar sein. Dann ist es genug. Dann werde ich glücklich sein. Die Wahrheit ist, das hört nie auf in diesem Leben. Weil es immer solche Löcher geben wird. Oder wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, trotzdem Danke zu sagen. Das zu sehen, was ist, unseren Blick auf das zu geben, auf das zu richten, was uns gegeben wurde, was gut ist, auf einen Gott, der versorgt, der hilft, der trägt. Der französische Maler Henri Matisse hat einmal gesagt, es gibt immer Blumen für jene, die sie sehen wollen. Es gibt immer Blumen für jene, die sie sehen wollen. Der Sünder sagt, es ist nie genug, denn das, was wir haben, ist so wenig, dass es nicht zählt. Das Kind Gottes sagt trotzdem Danke. Ich glaube, dass dieses trotzdem Danken unser Manna, unser Überlebensbrot, wie bei den Israeliten in der Wüste ist. Dass es unser Gegengift, manchmal vielleicht auch die bittere Medizin ist, gegen all das Leid, den Frust und den Schmerz, den wir in diesem Leben hier erfahren. Und das Danke nimmt nicht den Schmerz der Löcher. Und ja, all diese Blumen brauchen Wasser, brauchen Tränen, mit denen sie gegossen werden. Es ist richtig, all diese Dinge zu betrauern. Vielleicht das Loch manchmal mit Wasser zu füllen bis zum Rand. Ja, ich bin für Klagen. Und trotzdem brauchen wir etwas, damit wir nicht in dieses Loch reinfallen, in den Tränen nicht ertrinken, nicht ersticken in all dem, was wehtut manchmal. Und ich glaube, dass Dankbarkeit genau das ist, was im Psalm 50 steht. Es macht den Weg frei, damit das Gute, was wir erleben und was uns am Ende heilen wird, überhaupt helfen kann. Wir müssen es anerkennen. Wir müssen es auf uns wirken lassen. Wir müssen es ernst nehmen, all das Gute, was da ist. Und ich glaube, dieses Danke kann nicht den Schmerz nehmen, aber die Macht des Bösen über uns brechen, weil es der Beweis dafür ist, Gott ist noch da. Er hilft immer noch. Er hat uns nicht verlassen. Sean Aker ist ein sehr bekannter Glücksforscher an der Harvard University, der sich viel damit beschäftigt hat, wie Glück zustande kommt. Und vielleicht haben Sie auch schon festgestellt, dass Ihre Krankenkasse, vielleicht auch wenn Sie unter Depressionen leiden oder in anderen Werbekanälen haben Sie es vielleicht mitbekommen, Programme für Dankbarkeit gegen Depression entwickelt hat. Es gibt Apps inzwischen, die sowas fördern. Und Sean Aker hat diesen Satz geprägt, Glück ist eine Entscheidung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, wenn Sie das hören. Ich denke, es ist die halbe Wahrheit. Aber wir müssen auf das Gute gucken in diesem Leben, wenn es uns gut gehen soll. Wir müssen uns daran erinnern, weil wir es sonst vergessen. Und ich glaube, dass Gottes Weg es für uns ist, immer trotzdem auch Danke zu sagen. Dass es Medizin für unser geschundenes und kaputtes Herz ist. Das Gegengift für die Wut, Enttäuschung und Trauer und unsere Waffe gegen die Macht des Bösen in unserem Leben manchmal. Weil uns Danken daran erinnert, dass Gott immer noch da ist, dass er immer noch versorgt. Und ja, ich habe mich gefragt, weil Sie sich das jetzt vielleicht auch fragen, ist Danken immer angebracht? Gibt es nicht eine Grenze, ein zu viel an Schmerz, wo es mal um was anderes geht? Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin für Trauern, für Klagen, für Schreien, für alles. Kann man trotzdem Danke sagen, wenn es richtig wehtut? Ich habe einen Text in der Bibel gefunden, der mich beeindruckt hat. Und zwar steht er im ersten Korintherbrief, Kapitel 11. Und dort in Vers 23. Der Apostel Paulus schreibt hier über Jesus, über seine letzte Nacht, in der Jesus von seinen Freunden verraten wurde, verlassen wurde, indem sie gesagt haben, sie kennen ihn nicht, in denen er ausgeliefert wurde und am Ende ans Kreuz ging. Jesus wusste, dass das kommen würde. Er hat das seinen Jüngern immer gesagt. Was macht er in dieser Nacht? Dort steht, in der Nacht, als er, Jesus, verraten wurde, nahm Jesus der Herr einen Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht, tut das zur Erinnerung an mich. In dieser Nacht, als er verraten wurde, nimmt er ein Stück Brot. Sowas Unwichtiges, was überhaupt gar nicht hilft, was ich überhaupt sowieso nicht hätte essen können in der Situation. Er nimmt das, sieht das und dankt Gott dafür. Für dieses Stück Brot. Weil Jesus wusste, dass es ein Beweis dafür ist, dass Gott sorgt. In jeder Situation. Auch wenn es weh tut. Eine meiner Lieblingsautorinnen ist Anne Voskamp. Sie hat das Buch 1000 Geschenke geschrieben. Und in ihrem Leben ist es so passiert, dass ihre kleine Schwester, als sie ein paar Jahre alt war, in ihrer Einfahrt von einem Traktor überfahren wurde. Die ganze Familie hat das gesehen und es hat sie in eine tiefe Depression über viele Jahre lang gestürzt. Und Anne Voskamp beschreibt in diesem Buch, was ihr geholfen hat, aus diesem Schmerz wieder herauszukommen. Dem Schmerz, dass ihre Mutter dann viele, viele Stunden, Tage, ich weiß nicht, ob Jahre in der Psychiatrie verbringen musste. Anne Voskamp selbst hat sich viel geritzt. Und ich glaube, auch heute trägt sie noch viel Schwere mit sich. Aber sie sagt, dass das, was ihr geholfen hat, sind die Geschenke, die Gott ihr gegeben hat. 1000 Geschenke, jeden Tag mehr, zu zählen, anzugucken und Danke dafür zu sagen. Anne Voskamp schreibt in diesem Buch, Jeder Atemzug ist ein Kampf zwischen Frust und Dankbarkeit, zwischen Angst und Vertrauen. Und an anderer Stelle schreibt sie, überall, wo ich nicht in Dankbarkeit und Vertrauen lebe, lebe ich im Atheismus. Ich lebe so, als wenn es diese Blumen nicht gäbe. Ich lebe so, als wenn es diesen Gott nicht gäbe. Ich lebe so, als wäre ich ganz allein, aber es ist nicht wahr. Die Frage ist, wo wollen wir hingucken? Wollen wir die Blumen sehen? Wollen wir gegen das Böse kämpfen? Ich glaube, Danke ist manchmal eine Disziplin, eine Medizin. Und so wie unsere Freude und unser Frieden uns immer wieder geraubt werden, müssen wir ihn uns manchmal zurückerkämpfen. Und ich mache das manchmal so, wenn es mir so schlecht geht, dass ich denke, alles ist verloren und alles ist irgendwie nur schlecht. Der ganze Tag ist schlecht gelaufen und zwar irgendwie schon die Woche und eigentlich geht es seit Monaten so. Dann setze ich mich manchmal hin. Ich habe von meiner alten Chefin das empfohlen bekommen und schreibe mir auf alle Momente, die gut gelaufen sind. Und ich führe eine Liste mit all den schönen Momenten am Tag, mit allen den Momenten, wo mir etwas gut gelungen ist. Oder ich habe mir einen Kalender zugelegt, wo ich alle Erfahrungen, die ich mit Gott mache, wo mir Menschen etwas geben, was ich in einer Situation wirklich gebraucht habe, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht allein, wo ich mir das in den Kalender schreibe und markiere. Und manchmal hole ich diesen Kalender raus um mich einfach nur daran zu erinnern, da sind so, so viele Beweise davon, dass Gott da ist, größer ist als all der Schmerz, uns nicht vergessen hat und siegen wird. Und Sean Acker, dieser Glücksforscher, den ich erwähnt habe, er zum Beispiel führt auch eine Art Glückstagebuch oder Dankbarkeitstagebuch, wie es im Moment ja auch sehr modern ist und viel propagiert wird, wo man sich einfach ab und zu mal hinsetzt und alles aufschreibt, wofür man dankbar ist, weil es gut tut. Wenn man sich die Zeit dafür nimmt, das wirklich sacken zu lassen, zu genießen, darüber nachzudenken. Vielleicht ist auch ein Tischgebet eine Möglichkeit, sowas einfach mal zu üben, für alle Dinge zu danken, die an diesem Tag gut gelaufen sind. Und wieder Gründe zu finden, an das Leben zu glauben, an Gott zu glauben. Manchmal muss man diese Gründe suchen. Ich glaube fest daran, dass sie sich immer finden lassen. Ann Voskamp schreibt in ihrem Buch: Freude ist das gigantische Geheimnis der Christen. Freude, die in der Dankbarkeit zu finden ist. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Diesen Bibeltext gibt es auch. Wir brauchen das, glaube ich, manchmal. Nachdem ich jetzt auch schon so viel Negatives über die Flüchtlinge erzählt habe, ich arbeite so gerne mit ihnen zusammen, bis heute, wenn jetzt auch in einer ganz anderen Position. Aber ich war ein Jahr lang in einer Beratungsstelle und da kam ein Mann aus dem Iran auf mich zu. Ein Mann, der schlimme Gewalt erlebt hat, der wirklich ein ganz schweres Leben hat, der alles verloren hat, was er hatte, der hier in Deutschland neu angekommen war im Erstaufnahmelager. Dort konnte er sich selber nichts kochen. Er durfte das Lager nur zu bestimmten Zeiten verlassen. Das war ganz am Anfang, als er nach Deutschland gekommen ist. Da gibt es noch viele Einschränkungen. Er war ganz allein auf dieser großen, weiten Welt gefühlt. Und ja, es war viel in seinem Leben nicht in Ordnung. Er wurde verfolgt um seines Glaubens willen in seinem Heimatland. Und trotzdem kam er eines Tages in meine Beratung und hat mich gebeten, mit ihm einen Brief zu übersetzen, den er an die Mitarbeiter in diesem Erstaufnahmelager geschrieben hat. Inmitten von all dem Schmerz, von all dem Mangel. Ich habe ihn an dem Morgen gefragt, wie geht es Ihnen? Er hat gezögert. Weil was soll man sagen, wenn es einem richtig schlecht geht? Er hat mit dem Kopf genickt und hat gesagt, gut, danke, Frau Wolf. Ich kenne die Umstände, vielleicht ist es die falsche Frage. Aber ich möchte Ihnen gerne den Brief vorlesen, der unterzeichnet wurde von allen Bewohnern des Erstaufnahmelagers damals. 2017 war das. Dort hat er geschrieben: Liebes Team, im Namen Gottes und mit allem Respekt für die Bevölkerung in Deutschland möchten wir uns herzlich für Ihre Hilfe und Unterstützung bedanken. Wir haben große Hochachtung, dass die Gesellschaft große Geduld mit uns Geflüchteten hat. Mit diesem Brief möchten wir der Leitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Camps unsere Dankbarkeit für die ehrbare Unterstützung und Engagement Ausdruck verleihen. Sie sind sehr freundlich zu uns und wir wissen Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Deshalb möchten wir uns, sowohl die alten als auch die neuen Campbewohner, bei Ihnen aus vollem Herzen und mit unseren Worten für Ihr Engagement bedanken. Wir hoffen, dass wir mit diesen wenigen Zeilen etwas Schweiß von Ihrer Stirn wischen können. Wir wünschen jedem Einzelnen von Ihnen, allen Verantwortlichen und Mitarbeitern, Gesundheit, Wohlbefinden und viel Erfolg in Ihrem Leben. Einen lieben Gruß, unterzeichnet von allen Bewohnern des Camps. Wissen Sie, wie es mir ging, als ich diesen Brief gelesen habe? Ich kann nichts wiedergutmachen, was diesen Menschen in ihrem Leben passiert ist. Aber dieses bisschen Dankbarkeit gibt mir so viel Kraft, weiter Gutes zu tun. Es heilt so viel Undankbarkeit, die ich an anderer Stelle erfahren habe. Und es tut so unfassbar gut, wenn jemand trotzdem Danke sagt. Und ich wünsche Ihnen diesen Mut, trotz all dem Schmerz, ab und zu die Blumen zu suchen, sie zu pflücken, sie vielleicht in Gedanken in eine Vase zu stellen, um sie anzuschauen. Und dem Geber, der keinen von uns verlassen hat, für die kleinen Beweise seiner Liebe, für den Vogel, der auf unserer Fensterbank sitzt, für den Sonnenstrahl, der kommt, für die Straßenbahn, die uns in die Stadt bringt, was auch immer es ist, Danke zu sagen. Nicht jeder hat das. Und wir haben viel. Ich wünsche Ihnen diesen Mut. Und zum Abschluss möchte ich gerne mit Ihnen beten. Großer Gott, wir erleben hier Sachen, von denen du dir nie gewünscht hast, dass wir sie erleben. Es gibt Dinge, die tun so weh, dass wir manchmal unsere Gedanken auf nichts anderes mehr richten können. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen vor dem Bildschirm, dass du tröstest, dass du ganz, ganz nah kommst, dass du deine Hand um jeden legst, der irgendwo alleine ist und der gerade diese Löcher in seinem Herzen und in seinem Leben und in seinem Kopf fühlt. Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du uns den Mut gibst, zu weinen, zu trauern, wirklich hinzugucken, was weh tut. Ja, Wunden müssen gespült, müssen gewaschen werden. Blumen müssen gegossen werden. Wir brauchen Tränen. Aber darüber hinaus möchte ich dich darum bitten, dass du jedem, der verzweifelt ist und der jetzt diese Predigt hörst, heute einfach einen kleinen Beweis dafür vorbeischickst, dass du ihn nicht vergessen hast. Und dass du uns die Zeit gibst, über das Gute nachzudenken, was du uns gegeben hast, wie du uns in der Vergangenheit getragen und geholfen hast. Und jeden Tag kleine neue Beweise, um an deine Liebe zu glauben, die inmitten von all dem Schmerz trotzdem da ist und unsere Wunden vielleicht nicht sofort heilen kann, aber verbinden will. Bitte gib uns ein dankbares Herz trotz allem, denn du hast uns nicht verlassen. Und ich danke dir dafür. Amen.